SRF 1.
Deine Mundart auf SRF 1.
Guten Abend. Mein Name ist Priska Plump und begrüße Sie zur Mundart-Sendung Schnabelweit. Und heute haben wir das Magazin für Sie. Und was für eins. Das Magazin kommt in neuer Form daher. Es wird nämlich neu belebt. Es gibt kunterbunte Wortgeschichten, es gibt Namen und es gibt Mundart-Tipps mit einem grossen Potenzial. Mit einem grossen Aha- und Oho-Potenzial. Und Sie werden sehen, das heutige Magazin beweist, wie unglaublich vielfältig und flexibel unsere Mundarten sind. Ich habe mit dem Christian Schmutz geredet. Er ist Redakteur von dieser Magazinsendung und er erklärt, was man unter dem Begriff Magazin erwarten kann.
Der Grundbestandteil des Magazins war vor 25 Jahren der Briefkasten. Und wir wollen hier unseren Hörerinnen und Hörern mindestens 5 Worterklärungen oder Familiennamen bringen. Und beim Magazin denke ich auch viel an so kleinere Beiträge, so Hintergründiges, so Unterhaltsames. Das soll bei uns auch der Fall sein. Und Dialektmusik ist auch wichtig. Heute mit einer absolut exklusiven Geschichte rund um Adrian Stern und sein Amerika.
Ja, da freue ich mich schon drauf, um da mehr darüber zu berichten. Und du hast für das Magazin heute einen Untertitel gesetzt. Und zwar «Verstehen wir einander».
Ja, im Briefkasten wie die Leute wissen, von wo also das Wort kommt oder wie also es sich von anderen unterscheidet. Also auch Varianten sind den Leuten wichtig. Aber die sind halt auch eine Herausforderung im Alltag. Darum ist eben zu verstehen, sind die auch Stichwort für uns.
Und wie setzen wir jetzt das Stichwort um? Also wo konkret geht es denn um zu verstehen?
Es gibt zum Beispiel einen Vergleich vom mittelalterlichen und heutigen Schweizerdeutsch. Also würden wir zum Beispiel den Werner Stauffacher von der Schlacht beim Morgarten verstehen? Oder wie ist es mit der Jugendsprache? Gibt es da auch Wörter, die mit den jungen Eltern gekommen sind, also die die späteren Jungen gar nicht mehr verstanden? Ja, Gent zum Beispiel. Mhm. Und schliesslich gibt es auch noch Wörter aus Appenzell-Ossenrode oder aus dem Wallis. Da muss man ganz gut herhören, dass man das auch verstehen kann, dass es keine Missverständnisse gibt.
Ja, also beim Verstehen oder wenigstens beim Mühe geht es, um etwas zu verstehen, da läuft also sehr vieles in uns ab. Wie ist denn das mit dem Verstehen von ähnlichen Sprachen oder anderen Dialekten? Wie funktioniert das?
Ja, das ist eine interessante Frage, wegen die Hauptleistung passiert eben beim Kopf vom Hörer. Aus seinem Erfahrungsschatz kann er dann so kleine Varianten vorweg für sich übersetzen. So kann er das just verstehen. Just ist genau. Da ist der Kontext eben wichtig, ja. Dass man eben weiss, was das heisst.
Just ist richtig, oder?
Genau, das ist just. Oder beim Wörtchen mint merkt man bald, dass meint oder meint gemeint ist.
Ja. Kann man das trainieren?
Klar, ja. Zum guten Verständnis von anderen Dialekten braucht es vor allem 2 Sachen. Zuerst Übung, Gewohnheit, Erfahrung. Es ist klar, dass man ein Dialekt, der 200 Kilometer entfernt ist, wo man fast nie gehört, weniger gut im Ohr hat als ein Dialekt 2 Kilometer nebendran. Das ist die Übung. Und das andere ist der Wille. Also, wenn wir wollen, können wir sehr viele Dialekte und ganz unterschiedliche Varianten von Sprachen aushören und verstehen.
Gut, dann legen wir doch gerade los mit diesen Erklärungen von unserem Mundartredakter und mit einer Frage vom SRF1-Hörer. Sie lautet: Angenommen, ich könnte rückwärts reisen und würde den Landammann Stauffacher zur Gründungszeit der Eidgenossenschaft treffen. Könnten wir zusammen ein Gespräch führen und einander verstehen? Diese Frage stellt der Heinz Vögeli von Kerzers im Kanton Fribourg und sie geht an den Mundart-Redakteur Markus Gasser.
Eine schöne Vorstellung, mit dem Schweizer Landamen Werner Stauffacher aus dem 13. Jahrhundert ein bisschen zu pläudern. Leider wissen wir halt nicht, wie der wirklich geredet hat. Es gibt keine Beschreibungen davon, wie der Spruch von den alten Eidgenossen tönt hat. Und bis zu den ersten Tonaufnahmen ist es ja bekanntlich noch 600 Jahre gegangen. Also streng genommen können wir nicht wissen, ob wir den Stauffacher verstehen würden. Aber wenn, dann würden ihn wir Deutschschweizer auf jeden Fall eher und besser verstehen als die Nord- und die Mitteldeutschen. Unsere alemannischen Mundarten haben nämlich gewisse Lautveränderungen gar nie mitgemacht, die heute typisch sind für das Hochdeutsche. Das heisst nichts anderes, als dass unsere Mundarten noch viel mehr so tönen wie das Mittelhochdeutsche als die deutsche Standardsprache. Zum Beispiel sagt man auch im Kanton Schwyz noch «schneien» für «schneien». Im Mittelalter hat man «sniven» gesagt, also ganz ähnlich. Oder mittelalterlich «mein neues Haus». Tönt im heutigen Hochdeutsch total anders, «mein neues Haus». Im Dialekt vom Kanton Schwyz «mein neues Haus». Also eigentlich noch praktisch gleich wie im Mittelalter. Von solchen lautlichen Parallelen zwischen Mittelhochdeutsch und Schweizerdeutsch gibt es noch ein paar. Das würde uns also helfen beim Verstehen der Vorfahren. Und noch mehr hilft, dass bei uns gewisse Wörter aus dem Mittelalter geblieben sind, was im Neuhochdeutschen schon lange nicht mehr gibt. Ähne zum Beispiel für Jenseits. Aber auf der anderen Seite hat sich eben seither auch in unseren Mundarten ganz viel verändert. Besonders bei der Bedeutung von Wörtern. Hören wir doch den Anfang vom berühmten Nibelungenlied, das etwa um 1200 entstanden ist.
Uns ist den alten Mähren wundersviel gesagt. Von hellen Lobbebären, von großer Arbeit. Von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen. Von Görner Reckenstrieten, mögt ihr nur Wunder hören sagen.
Schon schwer zu verstehen, oder? Uns ist in alten Mähren wundersviel gesagt. Also in alten Geschichten wird uns viel Wunderbares erzählt. Mähr, Märli, das können wir heute nur noch als unwahre Geschichte. Aber im Mittelalter ist damit jede Art von Nachricht oder von mündlichem Bericht gemeint gewesen, also nicht nur die unwahren. Oder von grosser Arbeit wird erzählt. Und da ist nicht einfach die tägliche Arbeit gemeint wie bei uns heute, sondern mittelhochdeutsch Arbeit meint Mühsal, Not, Krampf, auch Streit und Kampf. Also das wären alles sogenannte falsche Freunde. Also Wörter, wo man meint, dass man sie versteht, aber dabei bedeuten sie etwas ganz anderes als in der eigenen Sprache. Da müssten wir also aufpassen, dass wir den Stauffacher nicht falsch würden verstehen. Abgesehen davon, dass dem sein damaliger Schweizer Dialekt wahrscheinlich ganz anders tönt hat als die Sprache vom Nibelungenlied, wo in der höfischen Sprache der Adligen geschrieben worden ist.
Es wäre also nicht unmöglich, um den Werner Stauffacher aus der Schweizer Gründungsgeschichte zu verstehen. Also vor allem nicht, wenn man einen Alpendialekt könnte und wenn man die Sprache der Grosseltern im Ohr hat. Wir gehen weiter zu der Frage von Martin und dem Rösli Brunwalder Grab aus Basel. Wir haben eine Frage zum Ausdruck «gent», welcher in Richtung «nett» oder «grosszügig» geht. Auch das lassen wir der Markus Gasser entschlüsseln. Was ist «gent» genau?
«Gent» war in der Nachkriegszeit enorm in, also so vielleicht 50er bis 80er Jahre. Eine «gente» Person, das meint tatsächlich eine grosszügige, eine generöse Person. Auf jeden Fall zu Basel, weil er so steht im Baseldeutsch-Wörterbuch von Rudi Sutter aus dem Jahr 1984. Z Bern und z Zürich hat «gent» auch auf eine Person bezogen, ein bisschen eine andere Bedeutung gehabt, also nicht unbedingt grosszügig, sondern eher flott oder patent, wie man gesagt hat. Im Schweizerdeutschen Wörterbuch hat es dazu einen Beleg aus Bern aus dem Jahr 1977, richtig ein «gentegil». Aber «gent» kann auch ganz allgemein eine erfreuliche Stimmung oder Situation beschreiben. «Ü, das ist «gent»», steht in einem Mundartstück von Karl Grunder aus dem Jahr 1938. Da ist schon gerade der älteste Beleg, was Idiotikon für «gent» gefunden hat. Also das Wort geht mindestens bis in die 1930er Jahre zurück. Und es war weitum verbreitet in der Deutschschweiz. Auf jeden Fall ist es in den Wörterbüchern von Zürich, Uri, Obwalden, Basel und vom Freiburger Seislerland verzeichnet. Interessant ist die Herkunft des Wortes bzw. die Uneinigkeit, woher es kommen soll. Die meisten Wörterbücher schreiben, es käme aus dem Englischen, und zwar von der Kurzform von «gentleman». Im Zürichdeutsch-Wörterbuch steht dagegen «gentzigi», wohl übernommen aus Englisch «gentle». Und «gentle», das bedeutet ursprünglich, also im Mittelalter, «adlig», «nobel», «edel». Im Neuenglischen bedeutet es «sanft», «säuferlig», könnte man sagen. Der Karl Imfeld dagegen, der leitet in seinem Obwaldner Wörterbuch «gent» von italienisch «gentile» ab, wo ebenfalls «nobel» heisst. Ob «gent» aus dem Italienischen oder aus dem Englischen kommt, ist offenbar nicht ganz klar, aber sicher kommt es von der Bedeutung «nobel», «edel». Und es ist ein Wort aus der früheren Jugendsprache. Meist als Modewort der Jungen sei das gebraucht worden, steht im Schweizerdeutschen Wörterbuch. Und ein Synonym dafür ist auch angegeben dort, nämlich lässig. Oder das ein Wort, das man heute praktisch nicht mehr hört. Und das ist ja typisch für so jugendliche Modewörter, besonders wenn sie etwas Emotionales, etwas Bewertendes ausdrücken. Die verändern sich schnell. Da hat jede Generation ein bisschen ihre eigenen Wörter. In meiner Generation zum Beispiel, 70er, 80er Jahre, ist es nicht mehr gent und lässig gewesen, sondern cool und geil. Und heute ist es bei den ganz Jungen wieder etwas anderes, nämlich nice oder lit oder dope. Aber gent, muss ich sagen, das ist schon noch cool. Das brauche ich gleich wieder ein bisschen. Gente Sache, das gent.
Der Markus Gasser über Gent und andere Modewörter von Jugendlichen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Und der Markus Gasser diskutiert tiefer darüber. Und zwar zusammen mit der Gastgeberin Nadia Zollinger in einer neuen Folge von unserem Mundart-Podcast. Sie finden den online auf srf.ch/audio. Und jetzt noch ein bisschen Mundart-Musik. Da kommt Sina. Immer und ewig.
Ich sitze hier an dieser Bar, wo ich immer wieder gehe. Immer da, wenn nichts mehr geht. Irgendwer steht alles Kopf, ich kann es nicht verstehen. Warum habe ich den Typ nicht gerade lassen? Als Gefühl, ich sehe im falschen Film und finde es ziemlich schlimm, dass der nicht checkt, um was das geht. Er schnurrt endlos auf mich hin und schwenkt, wie nett das sei ich war. Wird wie zusammen in seinem Himmelbett. Jetzt sieht er mich schon in Weiss mit Ring und Blumensträuss und plant schon die Hypothek auf unserem Haus. Bis der Tod ist Scheide, aber schreibt er mir sein Leben und droht, dass er mich nie mehr verliert. Schon lang vorbei und für mich was das jetzt gesehen. Er will meine Wohnung und mein Herz. Er verkauft mir Liebe und Seele. Für meine Treue bis zum bitteren Ende. Und er geht fast über vor Liebe und dreht fast durch vor Lust. Für immer und ewig, aber nicht mit mir. Für
Sie hören SRF 1 mit dem Schnabelweid-Magazin und da sind wir gerade dran, um Ihre Fragen zu beantworten. Jetzt hier vom SRF 1-Hörer Hannes Rutz von Oberwil-Lieli im Aargau. Er hat ein Wort in einem Jodellied aus Urnäsch im Kanton Appenzell-Ausserrhoden entdeckt, und zwar «Dosam». Und dazu hat er uns ein Gedicht samt seiner Frage zugelassen.
«Ich rieche zu den Nebel, es gibt Reiben und Schnee. Wie dosam ist Färchli, wo schaut es auch hin. Ich finde das so ein schönes Wort, das dosam. Es würde mich schon noch interessieren, wo eigentlich das Wörtchen herkommt. Ich danke und wünsche euch alles Gute.»
Das Appenzeller Wort dosam heisst gehemmt, ein bisschen niedergeschlagen. Der Mundartredakteur Christian Schmutz gibt Antwort, von wo das «dosam» kommt.
Ja, und die Antwort ist von mir relativ einfach. In meinem Freiburger Seislerdeutsch kenne ich und brauche ich das auch. Ich sage einfach «dosam» und nicht «dosam». Jetzt wird Appenzeller auf der einen Seite der Deutschschweiz und die Freiburger auf der anderen Seite das brauchen, ist die Chance relativ gross, dass es das auch zwischendrin gibt oder mindestens gegeben hat. Und tatsächlich hat das schweizerische Idiotikon «dosam», «dosam», «dose», «tausen» oder ähnliche praktisch allen Dialektregionen der Deutschschweiz aufgeschnappt und im Elsass, im Süddeutschen und in Österreich hat es das auch gegeben. Jetzt wollte Hannes Rutz ja wissen, von wo das «dosam» kommt. Schon im Spätmittelalter hat es das Wörtchen «dosam» gegeben. Das hieß «sanft, matt, dumpf». Also als uraltes Erbwort, verwandt mit «dösen», englisch «to dose». Und das hat sich eben in ländlichen, abgelegenen Gebieten einfach noch ein bisschen länger erhalten als im Mittelland zum Teil bis heute. Im badischen Wörterbuch haben sie den Versuch gemacht, «dosam» auf Französisch «doucement» zurückzuführen, aber das Idiotikon und das grossdeutsche Wörterbuch der Brüder Grimm lehnen das ab. Höchstens eine spätere Beeinflussung von «doucement» könnten es gegeben haben. Und noch zu der Bedeutung, dass Menschen und Tiere ein bisschen «dosam» sind, haben wir in dem Urnäscher Jodolied gehört, so ein bisschen niedergeschlagen und gehemmt oder auch langsam, bedächtig und still. Aber auch das Wetter kann «dosam» sein, so trüb oder schwühwarm, wenn wir nichts mehr machen. Das Nomen «der Tusem» hat es im Mittelhochdeutschen auch schon gegeben, «Dunst, Nebel». Also genau wie der Herr Rutz gesehen hat, dann, wo es ungemütlich ist, wo sogar die Fee froh ist, vor einen warmen Stall einzudürfen. Übrigens, ein Synonym dazu ist «Duch». Auch das ist in ganz vielen Schweizer Dialekten zu hören oder zu hören gewesen. Das Adverb «Duch» ist abgeleitet vom alten Verb «duhen» oder «dühen», das man im Mittelalter noch gebraucht hat. Das hat Bedeutung gegeben, niederdrücken, unterdrücken und darum dann eben «duch» auch traurig, niedergeschlagen und schüch.
Also eigentlich schon noch schöne Wörter. «Dosam» oder «dosem» oder auch «duch», erklärt von Christian Schmutz. Also könnte man ja auch wieder mal brauchen. Und jetzt haben wir noch eine mundartliche Redewendung, die nicht ganz einfach ist zu verstehen. Die Miriam Britsch von Zug kennt eine Walliser Redensart. Sie heisst «Der Löffel bohrt man nicht». Also man soll kein Bohrloch in einen Löffel machen. Und jetzt fragt sie, was für eine Idee hinter dem Begriff stecke. Auch dieser Frage ist der Christian Schmutz nachgegangen.
Das ist lustig. Das schweizerische Idiotikon führt auch eine Redewendung auf mit «Löffel» und mit «bohren». «Er hat einen Löffel gebohrt». Und das ist also nur im Wallis belegt. Das scheint also eine typische Walliser Redensart zu sein. Von der Erklärung müssen wir kulturhistorisch ein bisschen ausholen. Wichtig ist mal zu wissen, dass man bis ins 19. Jahrhundert außerhalb der Fürsten- und Königshäuser kaum mit Gablaumesser gegessen hat, sondern mit Löffel, manchmal schon einfach mit den Fingern. Im Haushalt hat jeder Bedienstete und jedes Kind seinen eigenen Löffel gegeben. Den hat man nicht abgewaschen, sondern am Schluss abgeschleckt oder an den Hosen abputzt und dann an seinen Platz im Löffelgestell an der Wand gesteckt. Beim nächsten Essen hat man mir seinen persönlichen Löffel genommen und mit dem einfach hintere stossen, einfach einbiegen. Auf die Begebenheit mit diesen aufgeheichten Löffeln geht auch die bekannteste Redewendung mit Löffeln zurück. Den Löffel abgeben, ablecken, aufstecken, vor eben zu sterben. Jetzt kann man ja einen Löffel auf zwei Arten bohren. Hinter, dass man eine Gebung am Anago aufheichen kann, oder vor, in der Löffeltüle, sodass der Löffel den Rund und seinen eigentlichen Zweck verliert. Das Idiotikon gibt im Walliser «Er hat einen Löffel gebohrt», davon aus, dass das auch mit dem Aufstecken zusammenhängt, wie eben den Löffel abgeben. Aber die Version von der Miriam Britsch, «Der Löffel bohrt man nicht», macht das auch keinen Sinn. Wieso soll man den nicht bohren, von ihm aufzuheichen? Also es sieht sehr danach aus, als ob von diesen Redewendungen «Der Löffel bohrt man nicht» oder «Er hat den Löffel gebohrt» beide gebraucht von einer Dummheit, die man gemacht hat oder die noch jemand machen könnte. Wer seinen Löffel bohrt, kann keine Suppe oder Brei mehr essen. Und das war jahrelang die Hauptmahlzeit der ärmeren Leute gewesen. Mit einem Loch im Löffel könnte man direkt verhungern. Also die Redewendung muss man wahrscheinlich auf die Stufe stellen von «ein Bock schiessen», «hast ein Kiosk an der Eiger Nordwand» oder «ins offene Messer laufen». Darum die klare Durchsage zum Beispiel von Walliser Eltern an die Kinder, «der Löffel bohrt man nicht».
Sich noch gängig. Wenn man Ferien hat und gleich verdient und ein Lüftchen geht und die Sonne scheint, ist das Leben hier doch an einem Mal so schlimm. Wenn man schaut, dass es auf der Welt so geht und wenn man liest, dass alles in der Zeitung steht, haben wir doch hier nicht wirklich Grund zum Grennen. Solange der Karren läuft und deine Mannschaft gewinnt und selber für eine neue Scheibe lenkt, liegt es eigentlich doch lange das so drin. Solange am Morgen gang ein neuer Tag anfahrt. Solange eine Kohle kann man das Kärtchen reinlässt. Solange es ein Bild gibt, wenn man eine Fernbedienung drückt. Solange man alles mal fressen, was man schluckt.
Da muss ich das einfach machen. Und sie vielleicht auch. Und da sind sie und ich auch nicht die Einzigen. So geht es nämlich ganz vielen Leuten. Zwischendurch da muss man mal den Familiennamen buchstabieren, weil man das sonst einfach nicht versteht. Und dazu haben wir 7 Familiennamen. Alles gleichgebildete Familiennamen. Und bei denen ist wahrscheinlich vor allem die Länge das Problem. Bischof Berger, Ehrensberger, Ellenberger, Emmisberger, Etzensberger, Heuberger und Lustenberger. Der Hans-Peter Schifferli vom Idiotikon geht all diesen Namen nach im Gespräch mit dem Mundartredakter André Perler.
Hans-Peter, du bringst heute die stattliche Zahl von 7 Namen mit, alle mit der Endung Berger. Aber das sind nicht alle Berger, die es in der Schweiz gibt, oder?
Nein, bei weitem nicht. Die Familiennamen mit Berger im zweiten Namenglied gehören zu den häufigsten Namenbildungen von sogenannten Wohnstättennamen. Das sind Familiennamen, die vom Wohnort vom ersten Namensträger her motiviert sind. Der Namenbildungstipp ist nicht nur in der deutschen Schweiz, sondern im ganzen deutschsprachigen Raum ausgesprochen häufig, sogar dort, wo es gar keine hohen Berge hat. Berg in einem Flur- oder Hofnamen bezeichnet ähnlich wie Bühl meistens einfach einen Ort, wo es ein bisschen höher liegt als die Umgebung, vielfach im Gegensatz zu Ortsbezeichnungen wie Boden oder Tal.
Also, dann eins nach dem anderen wie in der Stadt Paris. Du fährst an mit dem Namen Bischof Berger.
Jawohl, Bischof Berger ist ein altes Appenzeller-Geschlecht in den Bürgerorten Appenzell, Oberegg, Heide, Tüfe und auch noch im St. Gallischen Berneck. Der Familienname ist nach der Flur Bischofberg, heute Bischofsberg, mit zugehörigen Höfen zu Heiden bildet. Der Name vom ersten Hofgut Bischofberg geht vermutlich auf das Lehen vom Bischof von Konstanz zurück und ist 1411 urkundlich zuerst mal erwähnt. Schon im 15. Jahrhundert erscheint dann gerade auf dem Bischofberg auch der Name Bischofberger.
Ein ziemlich klarer Fall also, der Bischofberger. Wie sieht es beim Namen Ehrensperger aus, Hans-Peter?
Ehrensperger, wie man in der Mundart sagt, kommt in zwei Schreibungen vor. Einmal mit einem harten P, das ist die häufigere Variante, und einmal mit einem weichen B. Die Schreibung mit einem harten P kommt übrigens auch bei anderen Bergernamen vor. Vor allem dann, wenn es ein S oder ein Sch am Schluss vom ersten Glied hat. Ehrensperger ist ein Zürcher Geschlecht mit vielen alten Bürgerorten, vor allem im Bezirk Andelfingen. Der Familienname Ehrensperger tritt schon kurz nach dem Jahr 1300 verschiedentlich zu Winterthur und in seiner Umgebung auf. Wie Maria Giger Ehrensperger bei ihrer Anfrage richtig bemerkt hat, gibt es die Ehrensperger auch seit mehreren Jahrhunderten in den Dörfern Siglisdorf und Schneisigen im aargauischen Studenland. Der Name geht auf den Hofnamen Erisberg oder Erschberg im Ortsteil Sennhof von der Gemeinde Russiken im Zürich-Oberland zurück. Es heisst, der Flurname habe ursprünglich Erichsberg geheissen. Das ist aber nicht sicher.
Okay, hinter dem Namen Erisberger steht also ein Hof bei Russiken im Zürcher Oberland. Wo führt uns der Name Ellenberger her?
Ins Emmental. Ellenberger ist ein reines Emmentaler Geschlecht. Auch da ist ein Wohnstättenname, der seinen Ausgangspunkt bei den Höfen auf dem Ellenberg in der Gemeinde Lützelflüh hat. Die Höfe sind seit dem 13. Jahrhundert mit dem Namen beleidigt. Vielleicht geht der Flurname Ellenberg in der Lokalmundart Ellenberg auf eine Kurzform Ello vom Namen Elmar zurück.
Kurz und bündig erklärt. Weiter geht es mit dem Familiennamen Emmisberger, Hans-Peter.
Emmisberger, altmundartlich wahrscheinlich als Emmisberger ausgesprochen, ist heute nur noch zwindisch im Aargau ein Salzburgergeschlecht. Man weiss, dass der erste Emmisberger zwindisch, der Webersohn Hans Emmisberger, war, der im Jahr 1541 Schinznach auf die Welt gekommen ist. Der Familienname ist in den früheren Jahrhunderten meistens als Emmisberger oder auch als Enisberger, also wie das Gewürz, geschrieben worden und ist im 16. Jahrhundert auch ein Bürgergeschlecht von Bruck, von Bözen und eben von Schinznach gewesen. Es ist mir nicht gelungen, den Namen auf einen bestimmten Hof- oder Flurnamen zurückzuführen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es für den Kanton Aargau als bald dem einzigen Kanton in der Schweiz noch immer keine Sammlung von den lebenden und historischen Orts- und Flurnamen gibt.
Also leider keine genaue Verortung vom Herkunftsort von Emmisbergers. Nach dem Alphabet kommt jetzt der Name Etzensberger dran. Nicht zu verwechseln mit dem deutschen Familiennamen Enzensberger.
Ja, genau. Etzensberger oder mundartlich Etzensperger ist ein Salzburgergeschlecht im Norden vom Kanton Zürich, so zu Tägerle und Zeuzach oder Zeuzi, wie man mundartlich sagt. Der Familienname geht auf den Hofnamen Etzisberg oder Etzberg im Ortsteil Seen, Zwinterthur zurück. Und der ist schon im Jahr 1250 bezeugt, ist aber auch gleich wieder verschwunden. Der Hof gibt es heute nicht mehr. Der Familienname ist 1377 in der Form Etzisberg aus der Stadt Winterthur beleidigt und dann wenig später auch in der heutigen Form Etzensberger. Der Hofname Etzisberg geht vielleicht auf einen Vornamen Etzel oder Wetzel zurück. Sicher ist aber auch das Erstglied nicht.
Kommen wir zum zweitletzten Familiennamen von heute, zu Heuberger, Hans-Peter.
Heuberger ist ein Familienname mit alten Bürgerorten in den Kantonen Aargau, Bern, Basel-Land und St. Gallen. Er ist also weit verbreitet. Es ist sicher auch das ein sogenannter Wohnstättenname für jemanden, der auf einem Heuberg gewohnt hat oder von dort her kommt. Heuberg ist seit dem Mittelalter eine häufige Bezeichnung für hochgelegenes Heuland. Für die Aargauer Heuberger, die das Effigen, das Elfigen und das Bözen seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gut bezeugt sind, käme als Ursprung von ihrem Namen vielleicht der Keister Heuberg in Frage. Für die St. Galler und Thurgauer Heuberger wäre ein möglicher Ausgangspunkt der Hof Heuberg zu Bischofszell. Laut dem Idiotikon ist Heuberger im Simmental auch eine Berufsbezeichnung. Für jemanden, der im Winter das Heu birgt oder borgen hat, das heisst, von der hochgelegenen Heulager ab ins Tal geführt hat. Der Heuberger hat einen ganz anderen Ursprung und er wäre dann in dieser Reihe von Bergernamen eine Ausnahme mit einer ganz anderen Bildung. Beweis für so eine Namenbildung fehlen aber. Sicher ist aber, dass Heuberger an verschiedenen Orten ganz unabhängig voneinander entstanden ist.
Und jetzt, last but not least, zum Familiennamen Lustenberger, der gerade von drei Hörerinnen und Hörern angefragt worden ist.
Lustenberger ist ein reiner Luzerner Name aus dem Entli-Buch. Er ist dort schon im 14. Jahrhundert gut belegt. Zuerst noch in der nicht abgeleiteten Form Lustenberg, zum Beispiel Hans vom Lustenberg im Jahr 1382. Ein Ortsname Lustenberg ist bei Entlebuch schon im Jahr 1274 in einer latinischen Urkunde erwähnt. Dort heisst es auf Deutsch übersetzt, die Güter bei Entlebuch im Ort der Lustenberg heisst. Der Ortsname Lustenberg hat im ersten Glied das Wort Lust oder lustig. Das hat im älteren Deutsch so viel bedeutet wie angenehm, schön, landschaftlich, reizvoll.
Oh, dann haben also die ersten Lustenberger an einem besonders schönen Ort gewohnt oder sind zumindest von dort hergekommen. Und wenn wir es schon von diesen Bergern und Bergen haben, da noch ein passendes Lied dazu. Es heisst «Hinterem Berg» und kommt von Michael von der Heide.
Der Winter hat sein Kleid auf die goldige Matte gelegt. Sein Vater und Mutter zum Erkommen haben mich in die Arme genommen. Traurig haben sie zu mir gesagt, bürst dich los, es ist so weit. Zum Wissen, wie dein Herz schlägt, wo es in die Fremde geht. Über Stock und über Stein bin ich fort von daheim. Wunderig auf die weite Welt mit Anker und ein bisschen Geld. Tag für Tag bin ich weitergekommen, da hat's ein paar den Wunder genommen. Wo man solche Kleider trägt, da hab ich ihnen grad gesagt. Dort hinter dem Berg und hinter dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und hinter dem See, von dort komm ich her. Ja, hinter dem Berg und hinter dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und hinter dem See, von dort komm ich her. Du Lieder singen, es gibt kein Geld, da unten ist eine andere Welt. Sachen, die ich noch nie gesehen habe, leuchtet farbig und schön. Der Tag ist kurz und auch die Nacht, Willi hat schon lang nicht mehr gedacht. Die ganze Welt in einer Hand, die Freunde immer dabei. Immer schneller, immer mehr, Kurve da hat schon alles gesehen. Alle Menschen da sind gleich, die einen immer ein mehr. So viel Freunde und doch allein, die ganze Welt wie mir die Heim. Zeit zum Zurück in die Heimat zu gehen, ich weiss, jetzt bin ich nicht schlau. Dort hinter dem Berg und hinter dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und hinter dem See, von dort komm ich her. Ja, hinter dem Berg und hinter dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und hinter dem See, von dort komm ich her. hinter dem Berg und dann dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, dort ist meine Welt. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, dort ist meine Welt. Ja, dort ist meine Welt.
Sie hören das Schnabelweide-Magazin und da werfen Sie in folgende Situation. Ein Buch, ein Film, ein Song oder eine Geschichte ist fertig. Und man möchte doch dann gerne wissen, wie es weitergeht. Kennen Sie das? Also meistens erfährt man ja nie, wie es weitergeht. Öppemal aber schon. Zum Beispiel bei der Geschichte von einem Lied von Adrian Stern. Es ist sein grosser Hit «Amerika».
Komm, wir hauen ab. Ja. Komm, wir steigen in ein Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Komm, wir bauen ein Haus und machen ganz viel Kind. Komm, wir bleiben zusammen glücklich, bis wir alt und schrumpelig sind. Komm, das machen wir.
Und? Haben Sie es echt wirklich gemacht, Adrian Stern und seine Liebe? Auf diese Frage gibt es tatsächlich eine Antwort. Der Adrian Stern hat nämlich 10 Jahre nach seinem Hit «Amerika» eine Fortsetzung geschrieben. Das ist jetzt eben endlich mal etwas, wo man dann nachher weiss, wie es weitergeht. Etwas, was sich ein Haufen Leute daraus über viele Jahre gewünscht haben. Und der Adrian Stern erzählt es.
Ja, wenn man mal so einen grossen Hit hat wie «Amerika», dann begegnet einem in der Folge von dem ganz viele Leute, die einem gute Ratschläge geben wollen, wie es weitergehen soll. Und die sagen dann, ja, mach einfach nur mal das Gleiche.
Das hat Adrian Stern auf keinen Fall wählen. Die Fortsetzung von diesem Song gibt es jetzt aber trotzdem. Und zwar wegen Roman Ricklin. Das ist der Mann, der unter anderem das Musical «Ewige Liebe» geschrieben hat. Man kennt ihn auch von seinem früheren Kleinkunst-Trio «Heinz der Specht» und ganz vielen anderen Projekten. Und der Mann ist seit Jahrzehnten in der Mundart daheim und hat schon in den 90er mit seiner Band Mumpitz gezeigt, dass man auch mit St. Galler Dialekt kann im Mundart-Pop-Zirkus mitmischen. Also zusammengefasst, der Roman Ricklin ist ein gefragter Texter und Musiker. Und der hat dann am Adrian Stern eben einmal gesagt:
Hey, mach doch einfach mal «Amerika 2». Aber weil er eben der Roman ist, mit einem Bein auch im Kabarett und in der Kleinkunst drin, hat er natürlich gefunden, es muss dann schon ein bisschen einen Twist haben. Und so ist die Idee entstanden, eigentlich «Amerika 2» zu machen, nämlich den Song von denen, die abhauen wollten, aber dann eben gleich daheim geblieben sind.
Also, und so ist «Amerika 2» entstanden. Und das Lied heisst übrigens «Der Traum von unserem Glück». Was macht es mit einem, wenn man diesen Song hört? Der SRF-Musikredakteur Gregi Sigrisch sagt:
Gemacht haben Adrian Stern und Roman Ricklin bei diesem Song auf jeden Fall ganz viel richtig. Das fängt damit an, dass der Song nicht «Amerika 2», sondern «Der Traum von unserem Glück» heisst. Also, dass er nicht ein zweites Amerika sein will, sondern ein Song, der an Amerika anschließt. Weil, seien wir ehrlich, man kann nicht zweimal einen Song wie «Amerika» schreiben. Und vor allem will man nicht, dass ein neuer Song an so einem Hit gemessen wird. Dazu gehört auch, dass sich Adrian Stern bewusst für eine andere Melodie entschieden hat. Auch das richtig und wichtig. Was ich mich frage ist, so reizvoll Fortsetzungen von Geschichten sind, so gefährlich sind sie auch. Wir wissen jetzt natürlich, dass das Bärli aus Amerika nicht auf Amerika geht. Das hat natürlich einen Einfluss auf das, was man in einen Song hineininterpretieren kann. Gewinnt er oder verliert der Song und die Geschichte durch das? Ich weiss es noch nicht. In diesem Zusammenhang spielt es sicher eine Rolle, wie gut der Traum von unserem Glück bei den Leuten ankommt, wie viel man den Song am Radio hört, wie wichtig dieser Song als zweiter Teil von Amerika wird. Was ich nicht glaube, ist, dass der Traum von unserem Glück grösser wird als Amerika. Aber das muss er ja auch nicht. Und das ist auch gar nicht das Ziel von diesem Song.
Doch der Traum von unserem Glück, den haben wir nie aufgegeben. Der Traum von unserem Glück lassen wir uns nicht nehmen. Träume haben sich verändert, das Glück uns nicht verloren.
und paar der Traum von unserem Glück noch lang weitergeht. Immer Licht und doch ein langer Schnur. Haben immer gesagt, wir finden euch an, geht alles ausser Ruhe. Haben uns den Tag durch aufgekämpft, nicht nur wegen der Kinder. Wir haben zusammen, bis wir glücklich alt und schrumpelig sind. Ja, der Traum von unserem Glück haben wir nie mir uns nicht nehmen. Träume hat sich verändert, das Glück kann uns nicht verlassen. Darum kann der Traum von unserem Glück noch lang weitergehen. Seit wir hauen ab, verschwinden auf Amerika, haben die Koffer schon gepackt. Ja, all die grossen Träume, die haben uns zusammengegeben. Doch den grössten Traum haben wir zusammen erlebt. Ja, der Traum von unserem Glück, den haben wir nie aufgegeben. Der Traum, tellen wir uns nicht mehr. Träume hat sich verändert und das Glück kann uns nicht verlassen. Darum kann der Traum von unserem Glück noch lang, lang, lang so weitergehen. Träume hat sich verändert und das Glück
Adrian Stern mit dem Lied «Traum von unserem Glück». Und was besonders schön ist, das Lied, das hören Sie als allererstes und exklusiv hier bei uns auf SRF 1 in der Schnabelweide. Der Adrian Stern hat den Song nämlich speziell für die Schnabelweide zur Verfügung gestellt. Und das Lied, das wir jetzt gerade gehört haben und andere tolle Songs von Adrian Stern, das gibt es dann für Sie auf dem neuen Album. Das heisst «Mehr» und kommt dann am 19. Februar 2021 raus. Und jetzt noch etwas ganz anderes. Wie hat man sich vor ein paar hundert Jahren orientiert? Ganz ohne Handy, ohne Google Maps, sondern mit Landkarten. Zum Beispiel 1578, da hat es die sogenannte Schöpfkarte gegeben. Und die Schöpfkarte zeigt das damalige Gebiet von der Republik Bern und die ist vom Aargau bis fast auf Genf gegangen. Und die Schöpfkarte ist zwar nicht so genau wie die heutige Landkarte, aber dafür kann man viel Interessantes darauf entdecken. Und zwar aktuell gerade in einer Ausstellung in der Münstergasse-Bibliothek zu Bern. Der André Perler hat die Ausstellung für uns angeschaut.
Der Berner Bestarzt Thomas Schöpf war es, der der Schöpfkarte den Namen gegeben hat. In seinem Haus ist die 2 Meter breite und 1,4 Meter hohe Karte auf 18 Blätter offenbar entstanden. Aber daran gearbeitet haben viele verschiedene Leute. Financiers, Zeichner, Verleger, Kupferstecher etc. Der Thomas Schöpf war vielleicht nur ein Strohmann für das grosse Projekt. Im 16. Jahrhundert war die Karte topmodern. In einem Begleitbuch waren alle Ortschaften beschrieben und wie viele Wegstunden sie von Bern und von regionalen Verwaltungssitzen entfernt sind. Die Informationen waren vor allem militärisch so heikel, dass die Schöpfkarte nach ihrer Produktion jahrzehntelang verboten war. Nur der innerste Zirkel der Berner Macht hat sie gekannt. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist die Schöpfkarte eine spannende Quelle. Viele französischsprachige Orte sind mit ihnen deutschen Namen angeschrieben, die wir heute zum Teil fast nicht mehr kennen. Avanche als Wiflisburg oder Bayern als Peterlingen. Und auch der Juraberg Chasseral hat auf der Schöpfkarte einen deutschen Namen, erklärt der Kurator der Ausstellung, Michael Schläfli.
Dort steht ganz klar auf der Karte, nicht im Begleittext, der Name Gästler. Und Gästler ist ein Ausdruck, den heutzutage die ältere Generation noch ganz genau kennt. Die jüngere Generation hat ihn jetzt ein bisschen vergessen. Aber da wir jetzt ja Schöpf anschauen und lernen kennen, vielleicht erinnern wir uns ein bisschen länger an den Gästler.
Am stärksten sind mir die vielen Ortsnamen aufgefallen, die mit «i» statt mit «ü» geschrieben sind. Also Pimplitz, Gimlingen, Tischerts oder Zweilitschinnen statt Pümplitz, Gümligen, Tischerts oder Zweilitschinnen, wie wir sie heute kennen. Hat man auch früher zu Bern «ü» zu «i» entrundet, wie heute noch im Baseldeutsch oder im Ürnerdeutsch? Jein. Im östlichen Berner Oberland und im Berner Seeland, wo Zwölitschinnen und Tüscherts liegen, tut man tatsächlich heute noch entrunden. Bei Pimplitz und Gimlingen oder eben Pimplitz und Gümlingen im Berner Mittelland ist man weniger sicher. Die I-Entrundung in der Schreibung könnte auch auf dem Mist von Thomas Schöpf oder vom Verleger Adelberg Sauracker gewachsen sein. Sie sind nämlich beide aus dem Raum Basel, Süddeutschland gekommen, wo man im Dialekt eben entrundet hat. Der Kurator Michael Schläfli sieht aber, dass sie ja voreilig am Schluss.
Man muss den Namenskund ganz genau anschauen und die Gesetze der Entrundung auch genau anschauen, ob die dort wirklich am Werk waren. Es ist nicht ganz so einfach, das so pauschal zu sagen.
Klar ist, die Karte und das Begleitbuch haben auch Fehler und Ungereimtheiten. Stüsslingen im Kanton Solothurn ist zum Beispiel auf der Karte als Steislingen angegeben, im Begleitheft aber als Stüsslingen. Sättige Ungereimtheiten haben möglicherweise damit zu tun, dass die Schöpfkarte nicht von ihr einzige Person angefertigt ist. Oder wie es Michael Schläfli sieht.
An dieser Karte haben verschiedene Leute gemächert.
Die Ausstellung über die Schöpfkarte von 1578 ist eine Reise in die Vergangenheit, durch Sprachen und Dialekte und zu den Anfängen der Schweizer Landkartenproduktion. Und die Entstehungsgeschichte mit dem Bestarzt Thomas Schöpf als Strauma und dem jahrzehntelangen Verbot der Karte ist ein regelrechter Krimi.
Sagt André Perler über die Ausstellung von Schöpfkarten. Sie ist noch bis am 25. Oktober und in der Münstergasse-Bibliothek zu Bern. Und an bestimmten Tagen gibt es auch Führungen mit dem Kurator Michael Schläfli. Und jetzt möchten wir im Schnabelweid-Magazin gerne noch jemanden ehren. Und für das gehen wir gut 20 Jahre zurück. Dutzmal ist ein Buch ganz überraschend ein totaler Bestseller geworden. Und zwar das Buch «Bach und Wöschtag». Das hat Hanni Salvisberg geschrieben. Sie war 75. Und sie hat in dem Buch Geschichten von früher erzählt und hat damit einen regelrechten Boom in der nostalgischen Erinnerungsliteratur ausgelöst. Ende August 2020 ist Hanni Salvisberg im Alter von 97 in Laupen im Kanton Bern gestorben. Eine Würdigung von Christian Schmutz.
Alles hat damit angefangen, dass Hanni Salvisberg ihr als Grosskind Geschichten von früher erzählt hat und die hat angefangen aufzuschreiben. Wie das tönt hat, hören wir in dem Ausschnitt da, wo sie dann bei uns in der Sendung «Schnabelweid» zu Gast war.
Bevor man anfangen konnte zu waschen, hat man die grosse, runde Holzbütte aus dem Schopf genommen, sie neben dem Brunnen trag aufgestellt und mit einem blechigen Kennel das Wasser reingereiset, sodass sie noch geschwallen konnte. Sonst wäre ja die Lauge zu allen Ritzen aus und davon gelaufen.
Die gebürtige Freiburgerin in Bernbiet hat auf Radio DRS so anschaulich erzählt, dass das Echo gewaltig war. Der Roland Scherer vom Kosmos Verlag hat gesehen, ich will mit der Frau ein Buch machen. Es hat viel Überredungskraft gebraucht und tatsächlich ist schliesslich Bach und Wöschtag rausgekommen und ist, haben noch fast 60'000 Mal verkauft gekommen. Ein riesiger Erfolg. Und das zweite Buch «Züpfen und Suppen» im Jahr 2002 ist noch einmal 40'000 Mal über den Ladentisch. Die Zahlen sind von Mundartbüchern absolut unerreicht.
Was da auf mich zukommt, das hätte ich gar nicht erwartet. Das hat mich doppelt überrascht.
Hat sie rückblickend verzeiht, aber sie hat es auch geniessen.
Vor allem habe ich dort gemerkt, dass ich doch auch noch etwas anderes kann. Nicht nur Säufutter und noch kochen, noch fegen, noch putzen, noch Herdöpfel lesen.
Wieso ist jetzt das so gut gelaufen? Ich glaube, Hanni Saufensperg hat den Zeitgeist getroffen. Sie hat im justen Moment das juste Buch gegeben, von den Leuten Nähe und Heimat zu bringen. Die Leute haben angefangen, Mundart zu lesen, hat der Verleger Roland Scherer gesehen.
Mich fasziniert einfach, wenn jemand mit so wenig Worten so lebendig erzählen kann. Und das spricht sehr viele Leute an, ein paar Leute, die sonst nicht Bücher lesen.
So ähnlich nostalgische Erinnerungsliteratur ist seitdem x-mal kopiert worden. Ich glaube, speziell bei Hanni Saufensperg war es, dass es frisch von der Leber gekommen ist, nie plump und verbunden mit einem tiptoppen Sprachgefühl. Es war eine ganz bescheidene Schafferin, aber mit diesen Geschichten konnten sich viele Leute identifizieren und unterhalten in einer Welt, die komplizierter gekommen ist. Und die Büritz Roshäuseren war damit auch eine Vorreiterin von der Mundartwelle, die wir seit 20, 25 Jahren in der Deutschschweiz erleben. Merci, der Hanni Saufensperg.
Eine Würdigung von Christian Schmutz. Und vielleicht würden Sie jetzt auch gerne einmal in die Bücher von Hanni Saufensperg hineinschauen. Sie heissen «Bach und Wöschtag» und «Züpfen und Suppen». Sind aber leider vergriffen. Aber antiquarisch oder in Bibliotheken kann man sie immer noch lesen und sie stehen sicher auch in vielen Haushalten. Wir sind am Ende vom heutigen Schnabelweit-Magazin. Redaktion Christian Schmutz, Markus Gasser und André Perler. Musikredaktion Kriegel Lindemann und Gregi Sigrist. Mein Name ist Priska Plump. Und nächste Woche, da gehen Sie in der neuesten Schnabelweit Mundart Podcast. Es ist die dritte Episode vom Schlagabtausch zwischen der Nadia Zollinger und dem Markus Gasser. Und das Thema sind Germanismen. Also neue, hochdeutsche Wörter, die ins Schweizerdeutsche kommen. Tönt eigentlich ganz simpel, ist aber sicher sehr eine emotionale Geschichte mit viel Diskussionsstoff. Darum sind Sie mit dabei in der Schnabelweit am nächsten Donnerstagabend am 9.
Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
Wieder Landebahn in meinem kleinen Zimmer, wo in meinem Hirn ist noch schlimmer. Drum halte nix daheim, keine Sekunden aus. Seit du vor bist voller Heime, fürchte ich das Haus. Und so höckle ich im Kaffee, auf dem Hocker an der Bar, an den Tisch mit ackere Alten, krummen, schrägen Gestalten. So leisli, leisli, fahrt der Zug für mich. Torkeln durch die Strasse, am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. So laut schreit's aus meinem Herz, ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen. Möchte dich wieder sehen. Zeitung und merke, heute ist Freitag. Schon auf der ersten Seite lauter Katastrophen. Wir sind wundersame Wesen mit tollen Visionen. Oh, doch geht's gegen uns auch Tage wie heute. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. Torkeln durch die Strasse, am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. Schreit aus meinem Herz, ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen. Möchte dich wieder sehen. Ja, genau. Oh, so lieb. jetzt auch vorbei. Und torkeln durch die Strasse am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt jetzt auch vorbei. So laut schreit es aus meinem Herz, ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen.
Sie hören es, SRF 1, so geht es jetzt in Nachrichten, gefolgt vom Nachtclub. Mein Name ist Priska Plumpi, ich wünsche Ihnen weiterhin einen ganz gediegenen Abend auf SRF 1. SRF Verkehrsinfo von 21.59 Uhr. Auf der A2 Luzern Richtung Basel, zwischen Emmen Süd und Emmen Nord, stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Haben Sie gute Fahrt in die donnerstige Nacht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.